Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen für Sie gelesen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Hören Sie heute den zweiten Teil des Taschenbüchleins von Norbert Lied mit dem Titel Die Entrückung. Eindrücklich legt Norbert Lied dar, welche Sicherheit die Entrückung uns gibt und welche unfassbar herrliche Zukunftsperspektive mit ihr verbunden ist. Gleichzeitig fordert uns die Entrückung heute heraus, ein Leben in Gottes Liebe zu führen. Möge Gott Sie durch das Hören dieser Lesung reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf. Sicherheit, die Freude ausdrückt. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Und in Philipper 4, Vers 4 lesen wir nach der neuen evangelistischen Übersetzung: Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal: Freut euch! Es war eine traurige Nachricht, als Anfang des Jahres 7 junge Schweizer in Schweden mit dem Auto verunglückten und 6 dabei starben. Alle 6 waren Christen und engagiert in einer Gemeinde. In der riesigen Trauer um sie brach aber auch die Freude der Hoffnung durch. Die Großmutter, die 2 Enkel auf einen Schlag verlor, sagte gegenüber einer großen Tageszeitung: Ich weiß, ich werde meine Enkel im Himmel wiedersehen. Dietrich Bonhoeffer, der auch durch den Naziterror umkam, schrieb: Die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leiden und Tod verlieren dadurch nichts von ihrer Bitterkeit, aber sie erscheint in einem neuen Licht. Um es mit der Bibel auszudrücken aus Römer 8, Vers 18: Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Freude ist nicht die Abwesenheit von Trauer, sondern die Gegenwart Gottes. Sichere Hoffnung. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 steht: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Peter Hane sagte einmal, dass die Gemeinde eine christliche GmbH ist, eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Nur ein lebendiger Gott kann die Quelle einer lebendigen Hoffnung sein. Nur ein mächtiger Gott wird der Anker für eine mächtige Hoffnung sein. Die Hoffnung schaut wie durch ein Fenster auf zum Himmel und wartet auf den zukünftigen Tag, an dem der Glaube zum Schauen wird. Die Bibel drückt es so aus: Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln. Kolosser 1, Vers 5. Und denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Hier sei nochmals die Frage erlaubt: Besitzt du bereits eine Eintrittskarte? Der große Evangelist Moody gab auf die Frage, wie viele haben sich heute bekehrt, zur Antwort: 3,5 haben sich bekehrt. Der Fragende meinte: 3 Erwachsene und ein Kind? Er erwiderte: Nein, umgekehrt. Die Kinder haben noch ein ganzes Leben vor sich. Der Erwachsene hat nur noch ein halbes oder ein Viertelleben. Bekehre dich so schnell wie möglich. Es wird höchste Zeit. Ohne Jesus wirst du keinen Zugang zum Himmel erhalten. Ende gut, alles gut. Kolosser 3, die Verse 3 bis 4 sagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Können wir uns die Tragweite dieses Verses vorstellen? Wir sind der Stellung nach mit Christus gestorben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das heißt, wir sind in Gott eingehüllt, von ihm umgeben. Sein göttliches Leben ist unser Leben geworden, ohne dass wir selbst Gott wären. Während andere Menschen danach trachten, in dieser Welt groß und bedeutend zu werden, ist unser Leben in Gott und dem, was er ist, verborgen und geborgen. Und wenn Christus wiederkommt, werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann wird alles in dieser Welt verblassen und Jesus umso heller strahlen und wir mit ihm. Und das alles unverdient. Ein Spruch besagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Glanz und Gloria dieser Welt haben ein Ende, irdische Größe und Macht werden vergehen, aber ebenso alles Leid. Seine Herrlichkeit ist unsere Herrlichkeit. Ist das nicht ein Beweis der Treue Gottes? Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Galater 3, Vers 27. Die Taufe war damals gleichgesetzt mit der Bekehrung, mit einer bewussten Entscheidung für Jesus. Man muss Jesus anziehen wie ein Kleid. Das ist ein Akt der Entscheidung. Wenn du nicht Jesus angezogen hast, hast du von alledem nichts. Petrus sagte einmal einem Mitläufer, der es nicht ernst nahm, du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Apostelgeschichte 8, Vers 21. Auf die Frage, wie kann ich nun aber Anteil bekommen, sagt uns Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Herausforderung der Entrückung. Nach der Entrückung wird die Gemeinde vor dem Richterthron Christi offenbar. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Vergleichen Sie dazu auch 1. Korinther Kapitel 3, Vers 8 und die Verse 10 bis 15, Römer 14, Vers 10 sowie Hebräer 4, Vers 13. Die Bedeutung. Im Griechischen heißt Richterstuhl Bema. Das ist zum Beispiel eine Preisrichterbühne oder ein Preisauszeichnungsgericht nach einem Wettkampf. Vielleicht schreibt Paulus deshalb am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8. Bei einem Preisgericht geht es darum, wie man gelaufen ist oder gekämpft hat, ob man den Vorgaben entsprechend genug trainiert und diszipliniert gelebt hat. Ob man sich an die Regeln und Ordnungen gehalten und fair gekämpft hat bzw. gelaufen ist. Das heißt, wie man auf dem Grund Jesu gebaut hat, dementsprechend fällt die Siegerprämie oder Teilnehmerprämie aus. Jeder Christ wird dereinst vor der Preisrichterbühne offenbar werden. Es ist deshalb eine Preisrichterbühne, weil es nicht darum geht, wieder verloren zu gehen, sondern beurteilt zu werden. Johannes 5, Vers 24. Alle Sünden sind vergeben. So ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Es geht um Lohn und die Beurteilung der Treue. Es geht darum, ob wir einen guten Wettkampf kämpften, den Lauf vollendet, Glauben gehalten haben, ob wir das Ziel, die Wiederkunft Jesu, vor Augen hatten. Die Werke werden geprüft und beurteilt. Wie setzten wir unsere Gaben ein? Es geht um Hingabe, Fleiß, Vertrauen, Geistlichkeit, Einsatz, Bewährung, Gehorsam. Es geht um das Jagen nach Frieden und Heiligung. Ob wir fruchtbare Werke hervorbrachten, Gold, Silber und edle Steine. Verborgenes wird ans Licht gebracht, die Überlegungen des Herzens aufgedeckt, die Motive beurteilt. 1. Korinther 3, Vers 8 und die Verse 10 bis 15, 1. Korinther 4, Vers 5, 1. Korinther 9, Vers 24, 2. Timotheus 4, die Verse 7 bis 8, Hebräer 4, Vers 13, Hebräer 6, Vers 10, Hebräer 12, Vers 14. Es existieren diesbezüglich viele ermahnende Texte im Neuen Testament. Das Preisgericht ist aber kein Zorngericht. Gemeinde steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 und 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Es geht um Ehrfurcht statt um Angst, um einen eventuellen Verlust von Belohnung, aber nicht um Verdammnis, sondern um die Gefahr, dass die Werke verbrennen, aber nicht um Hölle. Er selbst aber wird gerettet werden. Vergleichen Sie hier zu 1. Korinther 5, Vers 5. Es geht nicht um die Frage des Heils, aber um Heiligung. Der Sinn. Das Preisgericht entscheidet über den Lohn, die Krönung, den ersten oder dritten Platz. Es geht um verschiedene Herrlichkeiten, Hierarchien, verschiedene zukünftige Verantwortungen und Aufgaben. Es geht um mehr oder weniger Gewinn. 1. Korinther 3, Vers 8 sagt, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. In der neuen evangelistischen Übersetzung steht, wie es seinem persönlichen Einsatz entspricht. Heiliges oder unheiliges Leben hat seinen Lohn. Man kann fleischlich gesinnt sein oder geistlich gesinnt. Im Auferstehungskapitel des 1. Korintherbriefes scheint Paulus das anzudeuten, dort in Kapitel 15, die Verse 41 bis 42. Eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Ebenso in 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 25 bis 27. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine unvergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Was zu seiner Ehre getan wurde, wird nicht unbelohnt bleiben. In Kolosser 3, Vers 24 heißt es, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Treue wird sich auszahlen, auch in den irdischen Bereichen, zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie, im Leid, im Bekenntnis. Es wird eine gerechte Entschädigung geben, wenn man auf Erden benachteiligt wurde, denn wir dienen dem Herrn. Wenn wir erdulden, werden wir auch mitherrschen. 2. Timotheus 2, die Verse 12 und 13. Wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Römer 8, Vers 17. Die Gemeinde zielt auf eine ewige Herrschaftsmission, auf einen höheren Dienst im himmlischen Reich. Gemeindeglieder sollen Throngenossen und Mitregierende werden. Überall, wo sich der Herr als Haupt und König offenbaren wird, da ist die Gemeinde dabei. Hierfür sind das Überwinden, die Hingabe und Heiligung nicht unwesentlich. Wiedergeborene, die nicht nach Veränderung strebten, die fleischlich gesinnt blieben, bei denen der Herr nicht den ersten Platz hatte, die nur Holz, Heu und Stroh hervorbrachten, die können Schaden leiden und gerade noch errettet werden wie durchs Feuer. 1. Korinther 3, Vers 15 sowie 1. Korinther 5, Vers 5. Darum lohnt sich die Hingabe, auch wenn wir dabei nur schwach sind. Es geht nicht um Perfektion, aber um das Wollen. Bei einem Sportfest in einem anderen Land ging es um einen Wettlauf, an dem Kinder jeden Alters teilnehmen konnten. Nach dem Startschuss setzten sich alle in Bewegung. Nach einer Zeit fielen einige zurück. Andere gaben sogar auf. Unter denen, die verbissen weiterliefen, war ein kleiner Junge. Obwohl er weit zurückgefallen war, gab er nicht auf. Er hatte zwar keine Chance mehr, unter die Ersten zu kommen, aber er hatte den Lauf begonnen und wollte ihn unter allen Umständen beenden. Immer mehr Zuschauer wurden auf den Kleinen aufmerksam. Sie beobachteten, wie er kämpfte, wie er nach Luft rang und alle Kräfte zusammenriss. Er fiel ein paar Mal, aber stand wieder auf. Einige feuerten ihn an, andere spotteten und lachten und wollten ihn dazu bewegen, aufzugeben. Doch der Junge ließ sich nicht beirren. Er hatte ein Ziel vor Augen und wollte dieses erreichen. Die Sieger standen längst fest, als endlich auch der Junge als letzter die Ziellinie überquerte. Es brach ein begeisterter Beifall los und die Kampfrichter verliehen vor allen Zuschauern und anderen Athleten auch ihm einen Preis. In einem Buch von Charles Ryrie wird ein sehr guter Vergleich von Samuel Hoyt zitiert. Den Richterstuhl Christi können wir mit einer Schulabschlussfeier vergleichen. Viele nehmen ihr Schulzeugnis mit Enttäuschung und Zähneknirschen entgegen, weil sie nicht besser abgeschnitten und mehr gelernt haben. Die überwiegende Empfindung bei einer Abschlussfeier ist aber Freude, nicht Zerknirschtheit. Die Absolventen verlassen die Feier nicht mit Tränen in den Augen, weil sie keine besseren Noten haben. Sie sind dankbar, weil sie bestanden und etwas erreicht haben. Wer den traurigen Aspekt des Richterstuhles Christi übertreibt, macht den Himmel zur Hölle. Wer den traurigen Aspekt vernachlässigt, unterschätzt die Bedeutung der Treue. Es wird keinen Neid mehr geben, niemand schaut missgünstig auf den anderen. Wir sollten als wahre und aufrichtige Christen bestrebt sein, vollen Lohn zu empfangen. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. 2. Johannes 1, Vers 8. Das Selbstgericht. Das Preisgericht ist auch eine Art Zurechtbringung bzw. Korrektur. Wir lesen in Philipper 1, Vers 6, Der, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. An diesem Gericht werden die Gedanken des Herzens offenbar gemacht. Die Mahnungen des Geistes an unser Leben werden erwähnt. Unser Selbstgericht berücksichtigt. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. 1. Korinther 11, Vers 31. Die Versuchungen, Belastungen und Hindernisse, die Schwierigkeiten, die Seufzer und Tränen, die Gebete, die Hingabe, alles findet Beachtung. Die Verhältnisse werden klargestellt, die Motive beleuchtet, alles Umstrittene, jede Diskrepanz, auch unter Geschwistern, beseitigt. Streitereien, die nicht bereinigt wurden, werden geklärt. Uneinigkeiten werden aufgedeckt und aufgehoben. Lieblosigkeiten und Ausgrenzungen werden vom Herrn beurteilt und korrigiert. Darum werden wir so oft aufgerufen, es jetzt schon zu tun, und heißt es unter anderem, der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen, die Gedanken der Herzen, die geheimen Motive offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. 1. Korinther 4, die Verse 4 und 5. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Römer 14, Vers 4. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Römer 14, Vers 10. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Römer 14, Vers 12. Lasst uns nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Römer 14, Vers 13. Das spricht doch für sich selbst und sollte uns bereits genug zu sagen haben. John MacArthur meint, erst wenn mich die eigene Sündhaftigkeit mehr beschäftigt als die der anderen, bin ich in der Heiligung ein großes Stück vorwärts gekommen. Gott wendet andere Kriterien an als wir Menschen. Es könnte durchaus sein, dass einmal diejenigen gar nicht so schlecht dastehen werden, die wir verurteilt haben. Aber dass unsere Verurteilungen anderen gegenüber sich für uns selbst negativ auswirken. Ein Professor der Theologie wurde einmal gefragt, Herr Professor, werden wir im Himmel unsere Lieben wiedersehen? Der Professor antwortete, ja, sicher, aber auch alle anderen. Der Himmel ist keine Stätte der Privatsphäre, an dem man sich mit seinen Lieben an einen privaten Ort zurückziehen kann. Der Himmel ist ein Ort der Gemeinschaft mit allen Heiligen, auch mit denen, die wir auf Erden nicht so liebten, die wir kaum ertragen konnten, von denen wir uns distanzierten. In der Ewigkeit werden diese uns genauso nahe stehen wie unsere irdischen Familienmitglieder. Bedenken wir, dass wir ein Leib sind und die Glieder nicht getrennt werden können. Darum ist es besser, Unstimmigkeiten jetzt schon in der Liebe Jesu zu regeln, damit es nicht erst vor dem Richterstuhl Christi in Ordnung gebracht werden muss. Wie sehr versagen doch die Christen gerade in diesem Punkt. Römer 14, Vers 4 sagt nach der neuen evangelistischen Übersetzung, wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinem Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn sein Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Wir verurteilen so schnell nach unseren Kriterien, nur nach unserem eigenen Bibelverständnis. Wir urteilen pauschal, ohne uns selbst zu hinterfragen, ohne mit dem Betreffenden darüber zu reden. Wir kennen seine Motive nicht, sein Verhältnis zum Herrn, sein Bibelstudium, aber es passt uns nicht, wie er lebt. Er ist uns zu eng oder zu weit, und so steht es fest, dass er daneben liegt. Und dem gibt man auch öffentlich oder hinterrücks Ausdruck. Hören wir, wie Jesus urteilt. Wir lesen in Lukas 9 die Verse 49 und 50. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Jesus aber sprach zu ihm, wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Bei einer anderen Gelegenheit sprach Jesus über die, die ihn ablehnten, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Lukas 11, Vers 23. Was bedeutet das zusammengenommen? Jesus ist das Kriterium. Ein Mensch ist nicht gezwungen, sich uns anzuschließen, wenn er nicht uns nachfolgt. Er muss nicht unserer Denomination angehören und alles so sehen und machen wie wir. Vielleicht gehört er einer anderen Kirche, einem anderen Missionswerk an. Vielleicht hat er andere Schwerpunkte oder Auffassungen wie wir. Vielleicht sieht er gewisse Dinge, die nicht heilsentscheidend sind, in der Bibel anders. Wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Wer hingegen deutlich nicht den Herrn Jesus zum Ziel hat, nicht mit ihm und für ihn ist und sammelt, der ist gegen den Herrn und zerstreut. Und dieser ist zu meiden. 2. Johannes 1, Vers 10. Darüber dürfen wir nie vergessen, dass wir selbst einmal vor dem Herrn stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Ein Spruch besagt diesbezüglich, wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel und kein Fernglas. Wo nicht etwas offensichtlich unbiblisch ist, sollten wir uns hüten zu richten, denn gerade darüber könnten wir gerichtet werden. Darum heißt es in Römer 14, Vers 13, hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Darunter fällt sicher auch die Erkenntnisfrage, denn es gibt darin Unterschiede. Und wie bekämpft man sich doch gerade deshalb? In einem Andachtsbuch las ich unter anderem folgende Sätze. Andere kämpfen gegen Wertezerfall und sind blind dafür, dass ihre Beziehung zu Gott zerfällt, weil sie nur noch für ethische Dinge streiten. Wieder andere kämpfen für biblische Wahrheiten, verschiedene Endzeitauslegungen, Bibelübersetzungen oder geistlicher Lieder und vergessen, dass sie aufgerufen sind, ihre Brüder und Schwestern und damit auch den Herrn zu lieben. Im Bestreben, radikal für den Herrn und seine Sache zu kämpfen, gleitet man allzu leicht auf einen falschen Weg, der in die Irre führt. Eifer ist gut, Radikalität ist gut, aber besser ist, wenn wir eine radikale Beziehung zum Herrn Jesus halten und pflegen. Bete dafür, dass es dir in Zukunft nicht mehr um eine Sache, sondern um ihn, um seine Person geht. Ein Beispiel. Der Theologe Erasmus von Rotterdam diskutierte mit Martin Luther schriftlich. Sie haben sich nie getroffen, um miteinander zu reden. Erasmus vertrat die Meinung des freien Willens des Menschen. Luther hingegen glaubte an die Prädestination Gottes. Erasmus setzte eher auf eine gemäßigte Reformation, Luther hingegen auf eine harte Linie. So schrieb Erasmus seinerzeit an Luther: Meines Erachtens kommt man mit bescheidenem Anstand weiter als mit Sturm und Drang. Luther erwiderte in seiner in Anführungsstrichen höflichen Art: Wer den Erasmus zerdrückt, der würget eine Wanze, und diese stinkt noch tot mehr als lebendig. Wenn Bergsteiger von verschiedenen Seiten einen Gipfel erklimmen, haben sie nicht die völlig gleiche Schau, aber es geht um denselben Berg, dasselbe Fundament, denselben Gipfel. Erst wenn sie oben angelangt sind, erhalten sie die gleiche Schau. Deshalb sollte man unterwegs den anderen nicht abstürzen oder hängen lassen oder ihm den Absturz wünschen und am Seil schneiden. Wer allein von seiner Meinung überzeugt ist, der liegt von vornherein verkehrt. Spurgeon sagte einst: Geh nicht mit zwei geballten Fäusten durch die Welt, bereit zum Kampf einen theologischen Revolver am Hosenbein tragend. Es gibt etwas, das höher stehen muss als alle Erkenntnis. Epheser 3, Vers 9 sagt es uns: Die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den zweiten Teil des Taschenbuches von Norbert Lied mit dem Titel Die Entrückung. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.